Moin Lukas.
Moin lieber Lutz.
Wir gehen hier heute direkt in die Folge rein. Wir machen gar nicht viel Vorgeplänkel. Das Wochenende war so ereignisreich. Wir müssen hier einiges erzählen. Heute ein bisschen abgewandelte Version, würde ich sagen. Die ein oder andere Aussicht auf die Zukunft haben wir auch dabei. Und dann legen wir los, oder?
Yes, Folge 73 der Couch Capitanos.
Stark, hier kommt das Intro. So, da sind wir wieder, meine Lieben. Und Lukas, du hattest schon angekündigt, wir haben ein Mikro-Vorgespräch, also ein ganz, ganz kleines Vorgespräch per WhatsApp-Sprachnachrichten schon mal ausgetauscht. Für den Fall, dass wir es schaffen, heute aufzunehmen, dass du dich eventuell in Rage reden möchtest. Alle Menschen, die zweite Liga ein bisschen im Auge behalten, wissen, dass meine Gemütslage sehr wahrscheinlich gut sein könnte und deine Gemütslage am anderen Ende des Spektrums. Und deswegen, Lukas, ich habe hier heute gar keine Altlasten oder sonst was. Ich bin hier gerade auf Wolke 7. Ich fühle mich wie Manchester United, Minute 93, 94 in Champions League Finale 99. Mir kann nichts mehr passieren. Ich bin auf der Siegerseite. Wie sieht's bei dir aus?
Wo fange ich da an? Vielleicht mit einem Zitat. Und zwar, dass da lautet, wusste gar nicht, was Thomas von mir wollte. Gesagt hat's Friedhelm Funkel, gemeint war Thomas Kessler. und das beschreibt, glaube ich, die ganze Situation, in der wir uns hier befinden, ganz, ganz passend. Was ist
hat
passiert?
Er sich verwählt?
Was ist passiert? Der FC hat am Wochenende gegen den Tabellenletzten ein glorreiches 1:1 zu Hause vor ausverkauftem Haus eingefahren und dabei ausgesehen wie die letzte Idiotentruppe, um es mal ganz knallhart zu sagen. Und das ist letzten Endes so ein bisschen die Fortführung dessen, was in den letzten Wochen schon passiert ist. Ausgepfiffen wurde nicht nur der Trainer, sondern auch die Mannschaft. Der Kopf vom Sportdirektor bzw. Geschäftsführer Sport, Keller, wird schon länger gefordert. Und dann gab es nach dem Spiel diverse Interviews, unter anderem vom Trainer und auch vom Geschäftsführer Sport. Beide Interviews waren desaströs. Also der Trainer hat sich hingestellt und gesagt, im Prinzip eine Floskel und Durchhalteparole nach der anderen aneinander gereiht durchgehauen, also dass man schon das Gefühl hatte, das ist Kirmes, also der versucht es einfach nur irgendwie durchzubringen und mit gut gemeinten Worten irgendwie die Mannschaft dazu zu bewegen, alle 7 beieinander zu halten. Und dann kam Keller, der gefragt wurde, ob er denn darüber nachdenken würde, jetzt nochmal am Trainerposten zu sägen, um die letzte Patrone im Aufstiegsrennen zu verwenden. Nö, ich wüsste nicht warum, sagt er daraufhin und hat damit also wirklich auch die Reporterin relativ sprachlos zurückgelassen. Und das musste er erstmal schaffen. Journalisten, die darauf spezialisiert sind, dich mit geschickter Fragetechnik hinterm Ofen hervorzulocken, zu provozieren hier und da und einfach bestimmte Antworten herauszukitzeln, die war sprachlos. und ich war es auch, ehrlicherweise. Und ich glaube, 150.000 Mitglieder, die wir gerade geknackt haben, waren auch sprachlos in der Situation. Und danach habe ich gedacht, okay, diese Interviews gingen einfach gar nicht. Was ist da bitte los? Ja, des Nachts gab es dann offensichtlich schon Krisensitzungen. Das Präsidium ist zusammengekommen, der Mitgliederrat ist zusammengekommen, beziehungsweise der Ausschuss ist zusammengekommen. Es sind viele Menschen zusammengekommen, die beim FC irgendwie was zu sagen haben oder auch nicht. Und weil Keller als Geschäftsführer sich ganz klar hinter seinen Trainer positioniert hat, auch aus Prinzipientreue gesagt hat, nee, er hält nichts davon, er will auf jeden Fall weiter durchziehen, hat man ihm sozusagen gleich das Fahrticket mit in die Hand gegeben müssen. Denn hätte das Präsidium gesagt, lieber Geschäftsführer, wir möchten jetzt von dir, dass du den Trainer entlässt, dann hätten sie sich damit in das operative Geschäft und die Entscheidungsfindung vom Geschäftsführer eingemischt. Das ist wie ein Misstrauensvotum zu werten. Das hätte Keller niemals gemacht. Also hat man ihn direkt mitfeuern müssen. Das ist passiert. Beide wurden gegangen am Sonntag und jetzt steht der FC 2 Spieltage vor Ende dieser Saison ohne Trainer da und ohne Geschäftsführer Sport.
Trainer ist ja schon da. Funkel hat ja auch schon unterschrieben.
Genau, also ich bin noch bei Sonntagmorgen, ne?
Ja.
Und dann wenig später hieß es, kamen die Gerüchte schon, dass Friedhelm Funkel als Feuerwehrmann geholt werden soll oder Rutenbeck, der U19-Trainer, der gerade gegen den HSV, ich glaube im Halbfinale der Meisterschaft weitergekommen ist, jetzt um den Titel kämpft. Da haben sie sich entschieden, Rutenbeck da zu lassen, wo er gerade Erfolg hat, weil es auch für die Jugendarbeit extrem wichtig ist, jetzt da im Finale irgendwie vielleicht sogar den Titel zu holen und sich für Funkel entschieden. Zum dritten Mal ist er jetzt FC-Trainer. Und jetzt komme ich zurück zum Zitat. Thomas Kessler hat ihn angerufen. Funkel wusste gar nicht, was Kessler will. Und dann gab es eine PK und Funkel hat im Prinzip Dinge gesagt, die er auch schon gesagt hat, als er uns in der Relegation gegen Kiel als Feuerwehrmann gerettet hat. Mensch, da musst du doch zusagen, sagt er. Ja.
Aus seiner Perspektive gibt es da eigentlich auch nichts gegen zu sagen. Natürlich macht er das jetzt nochmal irgendwie vielleicht der Held werden, weil niemand wäre ihm ja jetzt böse, wenn er das in der Situation noch verkacken sollte. Das heißt, er hat eigentlich überhaupt gar nichts zu verlieren. Für Friedhelm Funkel ist es nett und man muss ja auch sagen, es hat richtig Brisanz, weil am letzten Spieltag der FC zu Hause gegen Kaiserslautern spielt. Und jeder, der den Fußball ein bisschen verfolgt und auch den ersten FC Kaiserslautern verfolgt, weiß, dass der Friedhelm Funkel da vor kurzem noch ein Pokalfinale mit denen gespielt hat und dort Trainer war. Das heißt, das könnte natürlich ein wirkliches Herzschlagfinale werden, weil auch für Kaiserslautern geht es noch weiterhin um den Aufstieg, auch wenn das im Rennen jetzt nicht mehr ganz so gut aussieht. Sie sind nur auf Platz 7. Es sind nur 2 Punkte, aber auch ein knackiges, schlechteres Torverhältnis auf Elversberg und auch auf andere Clubs, die drüber stehen, die mit einem besseren Torverhältnis ausgestattet sind. Aber das bringt natürlich nochmal extra Würze rein in diesen Aufstiegskampf. Und ja, ich fand es für mich aus meiner Perspektive, für dich wahrscheinlich weniger witzig, aber die Parallele zum HSV, als die 2 Spieltage vor Schluss nochmal den Trainer irgendwann rausgeworfen haben. Ich habe den Überblick verloren, welcher Trainer das damals war. Und Horst Rubesch sich aber nochmal für 2 Spieltage auf die Bank gesetzt hat, um alles zu versuchen, die Mannschaft nach oben zu bringen. Oder war das damals sogar beim Abstieg? Nee, das war nicht beim Abstieg. Christian Titz ist mit dem HSV abgestiegen. Aber ja, da war natürlich eine kleine Parallele, dass ich das durchaus nachvollziehen kann, was in so einem Verein dann für Hebel in Gang gesetzt werden, wenn das große Ziel eben gefährdet ist und man noch nicht akzeptieren möchte, dass es dieses Jahr vielleicht dann einfach nicht klappt. Dazu muss ich auch sagen, du hattest gerade gesagt, gar nicht darauf bezogen, aber generell, dass jetzt so viel passiert und auch der Trainer grundsätzlich jetzt gehen muss, ist nur deswegen verständlich, nicht weil wegen der tabellarischen Situation, weil da seid ihr weiterhin mit in der Pole-Position, dasselbe auch noch zu schaffen, aber dieser Abwärtstrend, den ihr jetzt durchmacht in den letzten Wochen am Anfang, das hattest du in der vergangenen Folge, glaube ich, auch gesagt, da haben die Ergebnisse immerhin noch gestimmt, auch wenn der Fußball schon komplett rumpelig war. Aber die letzten Wochen war dann leider beides rumpelig, sodass jetzt Elversberg echt euch da am Arsch hängt.
Ja, definitiv. Und das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Ich meine, irgendwie, ich bin jetzt auch nicht der, wie soll ich sagen, euphorischste und positivste Mensch, wenn es um den FC geht, das weißt du. Da machst du dich ja auch regelmäßig drüber lustig, zu Recht. Und jetzt habe ich natürlich irgendwie zu häufig Feuer geschrien, jetzt kommt die Feuerwehr nicht mehr. Aber ich werde ja nicht müde, in den letzten Wochen zu sagen, hey, hör zu, Ergebnisse mögen stimmen, aber die Art und Weise stimmt einfach nicht. Das schaut einfach nicht gut aus. Und ich habe es dir gesagt, ne, ich gucke mir Nürnberg gegen Elversberg an und dann sitze ich da und denke mir, eieiei, die spielen Doppelpässe. Also das ist richtig Fußball.
und Elversberg einfach Wahnsinn.
Ja, und da siehst du ja mal, mit was ich mich zufrieden gebe. Das sind die absoluten Basics. Und bei uns fehlen die. Man kann nicht sagen, dass sie nicht bemüht sind, aber es ist derart ideenlos, derart konzeptlos. Das sind auf gut Glück irgendwelche Halbfeld-Diagonal-Bälle, die teilweise auch einfach Mutterseelen allein ins Austrubeln gegen Regensburg, die weiß Gott nicht schwer zu bespielen sind. Und das ist halt einfach am Ende des Tages genau das, was dann auch so viel Augenwischerei ausmacht. Keller stellt sich dann dahin und sagt, ja, wir müssen ja auch beachten, dass hier ein wirklich guter Gegner auf dem Platz steht. Die sind abgestiegen auf der Couch 12 Stunden vorher. Die sind Tabellenletzter.
Mit einem Torverhältnis von minus 46. Die sind, haben ein Torverhältnis, das ist kombiniert so schlecht wie die vier Vereine da drüber.
Ja, und die sind abgestiegen mit einem bisher einem Auswärtspunkt. Ja, einem. Jetzt sind es zwei. Sie haben einfach mal ihre Ausbeute verdoppelt gegen uns. Da kann ich mich nicht nach dem Spiel hinstellen und sagen, naja, aber die Fans, und das war wahrscheinlich am Ende der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, die Fans müssen ja auch verstehen, das ist ja nicht selbstverständlich hier und wir tun ja alles dafür und es, am Ende ist es ein Marathon und da sollte man nicht so kritisch sein, sondern auch mal betrachten, dass wir auf dem Aufstiegsplatz stehen. Und dann kommt Struber, der Trainer, noch hinterher und sagt, naja, aber wissen Sie, am Ende des Tages, so ein Aufstieg, der muss sich ja auch verdient werden. Ist doch viel geiler, wenn wir am Ende noch was dafür tun mussten. Da packe ich mir an die Murmel und denke, sag mal, pennt ihr unterm Stein oder was?
Der Erfolg gibt Ihnen recht, Lukas.
Guckt ihr eigentlich eurer eigenen Mannschaft seit Monaten zu? Das ist desaströs, was ihr da abliefert. Wirklich, absolut desaströs. Und von daher, es war total alternativlos, der Schritt. Ich habe schon gesagt zu dir, längst überfällig. Viel zu spät, der Zeitpunkt ist komplett bescheiden. Du hast jetzt zwei Spiele, du hast das schwierigste Restprogramm von den Aufstiegsaspiranten mit Nürnberg und Kaiserslautern. Und gleichzeitig bist du jetzt in so einer Phase, in der du schon mit vielen, vielen Spielern für die nächste Saison sprichst. Und natürlich hat noch niemand unterschrieben, weil alle abwarten, steigen die Kölner wirklich auf oder nicht. Das heißt, bis jetzt war der seidene Faden die tabellarische Situation. Jetzt hast du zwei weitere Faktoren mit drin, nämlich wer wird Trainer und wer wird da eigentlich Geschäftsführer Sport? Wer führt denn jetzt eigentlich die Verhandlungen mit mir weiter? Du kannst diese ganzen Gespräche Minimum einfrieren, tendenziell eher alle in die Tonne treten. Die werden sich jetzt alle umschauen. Die werden gucken, wo sie andere Angebote annehmen, weil die natürlich für ihre Schützlinge auch Planungssicherheit haben wollen. Ist doch logisch. Was heißt das? Wir werden komplett einmal auf Null stellen, egal in welcher Liga, und gucken, mit wem wir eine Mannschaft aufbauen, von der wir jetzt noch nicht wissen, welche Qualität sie überhaupt haben wird. Und wahrscheinlich werden es irgendwelche B-, C- oder D-Lösungen werden, keine Wunschspieler, weil die werden nicht warten. Also es ist insgesamt eine derart beschissene Situation, wirklich.
Das ist ja auch das, was mich beim HSV so lange frustriert hat, bevor dann irgendwann ein Management installiert wurde, der jetzt, das jetzt auch bei euch gehandelt wird, mit Jonas Bold, der bei uns wirklich die Grundlage für diesen Aufstieg, dass der jetzt möglich ist, das hat Bold zusammen mit Tim Walter aufgebaut. Und bevor das passieren konnte, wurden wir auch immer wieder zurückgeworfen. Du hast einen Trainer installiert, der hat Spieler bekommen, die er haben wollte. Dann hat es gut funktioniert. Wir waren ein paar Mal Herbstmeister, Einbruch im Frühling. Wir kennen das Lied alle, auch wenn das jetzt die letzten Jahre überhaupt nicht der Fall war, sondern die Einbrüche jetzt schon deutlich früher dann kamen. Aber dann immer diesen Schritt wieder zu machen, okay, das Management ist irgendwie auch nicht zieht nicht an einem Strang mit dem Trainer. Jetzt haben wir einen neuen Trainer, jetzt bauen wir wieder alles um. Funktioniert einfach nicht. Wenn du dir jetzt den Mannschaftskern anguckst, dann sind das alles Transfers, die Bold noch getätigt hat. Also der komplette Erfolg der Mannschaft jetzt, abgesehen von ein paar Personalien, das war alles Jonas Bold. So, und das ist sowas, das tut weh, das zu akzeptieren. Und ihr seid ja auch eigentlich immer noch gut und dran, gut dabei, auch einfach den direkten Aufstieg wieder zu schaffen. Seid aber in den letzten Jahren auch ganz schön zur Fahrstuhlmannschaft hier und dort geworden, weil vielleicht auch immer wieder diese Entscheidungen einfach nicht die richtigen waren. Und ich glaube, aus dem Kölner Umfeld, da hieß es eigentlich schon lange, dass man Keller am besten schnellstmöglich wieder entlässt, weil das einfach vorne und hinten mit der Kaderplanung und perspektivisch einfach nicht so gut aussah. Noch ist alles drin. Aber ich kann da gut mitfühlen, dass da manchmal eben genau diese Basis fehlt, um dann auch den nächsten Schritt zu machen und nicht einfach nur zu sagen, wir halten uns in der Liga und haben eigentlich jedes Jahr wieder Angst, dass wir wieder runter müssen. Und da vielleicht mal wieder was aufzubauen, was andere, die auch mal ein Jahr unten waren, in den letzten Jahren gut gemacht haben. Ne? Guck dir Stuttgart an, die haben diesen Schritt auch gemacht. Die waren auch jahrelang um den Abstieg herumgetänzelt, einmal runtergegangen, aber dann eben wie auch eine Basis geschaffen, auf der man eben aufbauen kann und nicht immer dieses, ja, wir gucken jetzt mal, wie lange der Trainer durchhält und dann holen wir uns einen neuen und dann wird wieder alles umgebaut. Also diese Kurzfristigkeit im Fußball, das hat noch nie zu Erfolg geführt. Also wirklich, noch nie. Aber es hängen natürlich auch immer Personalien und Jobs dran, die sich dann auch noch ihre Jobs klammern und nicht vielleicht einfach mal sich selber eingestehen, hey, ich bin hier, glaube ich, nicht der Richtige.
Ja, also ich meine, am Ende des Tages ist es natürlich immer dieser schmale Grat, ne? Keller war jetzt jemand, der gesagt hat, wir müssen Kontinuität reinbekommen und dafür feiere ich ihn auch nach wie vor. Das finde ich nämlich den richtigen Ansatz. Nur leider musst du sagen, diese Kontinuität hat unter Kellers Rigide so ausgesehen, dass man in aller Seelenruhe dabei zugesehen hat, wie man in Liga 1 dem Abstieg lachend in die Kreissäge rennend entgegengelaufen ist. Und das war wirklich einfach, du konntest dabei zugucken. Dann kam diese ganze Transfersperrenposse, die er nun mal auch zu verantworten hat, egal ob es jetzt ein Fehler war oder nicht. Es war unter seiner Geschäftsführung eben das Thema, was auf dem Tisch lag. Und du hast gesehen, wie dieser ganze Verein, zwei Transferperioden, ob zu Recht oder Unrecht, es wurden ja auch Urteile revidiert etc., langsam aber sicher vor die Wand fährt. So, damals hat man dann gesagt, weißt du was, wir wollen diese Kontinuität, also wir gehen mit dem runter in Liga 2, auch wenn er das hier alles verbockt hat, auch wenn die Transfers nicht sitzen etc. pp. Gut, also ist man mit ihm in Liga 2 gegangen, hat gesagt, man gibt ihm diesen Schuss jetzt. Jetzt dürfte er wieder transferieren im Winter. Also von den drei oder vier Transfers, die er geholt hat, also keine Ahnung, ob da überhaupt 0,5, maximal ein Spieler davon funktionieren einigermaßen okay. Für das, was sie gekostet haben, zwar keine Unsummen, aber trotzdem, das war wieder keine gute Transferperiode von ihm. Das wird ja schon lange bemängelt, dass er ein hervorragender Geschäftsführer ist, dass er die Finanzen gut im Blick hat, den Verein gut konsolidiert hat, dass er interne Strukturen aufbaut, die eines Profivereins würdig sind, analytische Strukturen schafft, datengetriebene Strukturen schafft, aber dass er eben nicht der Kaderbauer ist, der Kaderplaner, den wir eigentlich brauchen oder den jeder Erstligist, Zweitligist braucht, um einfach aus wenig viel zu machen. Und jetzt ist diese Kontinuität halt wieder das Maß aller Dinge gewesen, dass er gedacht hat, ach Mensch, wir stehen doch da oben auf dem Aufstiegsplatz und solange die Konkurrenz einfach blöd genug ist, uns aufsteigen zu lassen, so muss man es ja formulieren, haben wir ja unser Ziel erreicht und der Job ist erfüllt und dann geht's einfach weiter. Nee, also da muss man dann irgendwann auch sagen, ja, Aktionismus ist ungeil, dreimal in der Saison den Trainer wechseln ist ungeil, aber ja, also das kannst du nicht machen. Du kannst jetzt auch nicht sagen, dann hoppla, dann sind wir plötzlich Vierter, weil das ist ja durchaus realistisch. Und dann spielen wir nächste Saison halt irgendwie nochmal eine Runde in Liga 2. Dir fliegt dieser ganze Kader um die Ohren. Ja, alle Jungs, die gesagt haben, wir gehen nochmal eine Saison mit runter, die sind weg. Und ich will nicht wissen, wie diese Mannschaft aussieht. Wenn sie in der zweiten Liga bleiben, dann werden es ein paar Jahre zweite Liga.
Das kannst du immer gut haben. Kannst natürlich auch argumentieren, dass ihr dann einige Transfersummen einnehmen würde. Die habt den einen oder anderen Spieler, der euch ein paar Millionen auch bringen könnte. Aber natürlich fängst du dann echt mal erstmal wieder bei Null an mit der Kaderplanung. Ihr habt es echt gut geschafft, den Kern der Mannschaft beisammen zu halten. Und qualitativ und auch vom Etat her seid ihr, glaube ich, die Mannschaft mit dem teuersten Etat. Und das funktioniert halt auf Dauer nicht. Das ist auch klar. Das hat der HSV im ersten Abstiegsjahr auch versucht mit einem Lasogga, der noch 4 Millionen im Jahr in der zweiten Liga verdient hat. Das wird dann irgendwann schwierig. Lass uns mal kurz einen Blick auf die Tabelle werfen, wie es insgesamt aussieht. Mhm. Dann kann ich gleich noch mal ein bisschen auch vom HSV berichten. Am Freitag hat Paderborn schon gewonnen. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Magdeburg hat ihre Hausaufgaben überhaupt nicht gemacht. Die haben eher noch mal ein Wochenende nachgesessen. Die haben zu Hause 0-5. Also das. Ich habe dann auch mit einem Freund von uns beiden, der auch FC-Fan ist, geschrieben. Und da meinte ich nur so, stell dir mal vor, das passiert dir selber als Fan. Du bist im Aufstiegskampf echt gut dabei. Wenn du dann einfach nur gewinnst gegen den Aufsteiger zu Hause, dann bist du weiter oben da komplett in der Verlosung und dann kriegst du 0-5 auf die Mappe. Ich glaube, ich hätte jeden Glauben an die Fußballwelt irgendwie verloren, weil ja Magdeburg ist ja jetzt die letzten Jahre schon wirklich immer kratzen, immer mal oben dran. Hatten dann ein Jahr, wo sie echt nicht so gut performt haben, aber insgesamt immer mal wieder die Möglichkeit, da oben mitzuspielen und dann zu Hause 0-5 gegen den Aufsteiger, der eigentlich wirklich mehr als harmlos die letzten Wochen und die ganze Saison eigentlich schon agiert.
Komplett Hanebüchen. Ja, komplett Hanebüchen.
Braunschweig luchst mal wieder einem Aufstiegskandidaten Punkte ab und schaffen es auch gegen die Fortuna aus Düsseldorf nicht zu verlieren. Also ich habe es dir schon gesagt, Braunschweig ist dieses Jahr im Meisterschafts- oder im Aufstiegsrennen das Zünglein an der Waage.
Ja, absolut.
Die sind jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen, sechs Spiele ungeschlagen, haben unter anderem Paderborn, den HSV und Kaiserslautern geschlagen. Und ich sag's dir, wie es ist, die spielen jetzt bald noch gegen Elversberg. Das könnte natürlich für dich richtig gut sein und für den FC. Ich guck mal, wo wir am letzten Spieltag spielen, gegen Nürnberg, die ja auch sogar fast noch ins Aufstiegsrennen hätten eingreifen können, wenn die letzten Wochen noch mal ein bisschen besser gelaufen wären. Aber ja, Braunschweig spielt da eine wichtige Rolle. Was ist noch passiert? Der HSV. Die haben 4-0 in Darmstadt gewonnen, komme ich gleich nochmal zu. Karlsruhe, Kaiserslautern unentschieden, also auch da eigentlich für unsere beiden Teams ganz gut, dass die nicht, dass eins dieser beiden Teams nicht dreifach gepunktet hat. Und ja, Elversberg setzt sich 3-1 in Nürnberg durch und ist jetzt auf dem Relegationsplatz punktgleich mit Paderborn, aber mit dem besseren Torverhältnis. Der HSV, wir hatten kurz geschrieben, als wir das geguckt haben. Ich war am Wochenende ein bisschen unterwegs, das kann ich gleich nochmal ausführlicher berichten, was wir da getrieben haben, aber wir haben das Spiel auf jeden Fall live in einer Kneipe in Groningen geguckt. Sehr schöne Stadt, das kann ich hier schon mal direkt spoilern, wirklich ganz, ganz schön. Und das war, die erste Halbzeit war nicht sonderlich gut vom HSV. Eigentlich hatte man das Gefühl, dass Darmstadt mehr Anteil am Spiel hat und auch in der Anfangsphase die deutlich mehr Abschlüsse hatte. Trotzdem muss man sagen, dass der HSV das Spiel absolut verdient gewonnen hat. Die haben deutlich defensiver agiert, als sie vielleicht in anderen Spielen, haben den Gegner kommen lassen und dann spätestens in der zweiten Halbzeit wirklich eiskalt ausgekontert. Nach dem 2-0 fällt sogar relativ schnell noch fast das 3-0, was allerdings abseits war. Und dann hinten raus die Tore, die fallen durch sehr, sehr gute Umschaltaktionen und absolut verdient dann am Ende dieser Sieg. Und dann sieht es auf einmal wieder richtig gut aus. Also wir haben die letzten Wochen ja viel über unsere beiden Vereine gesprochen und wie scheiße das jetzt die letzten drei Wochen lief. Aber ein Sieg und jetzt brauchst du auf einmal nur am Samstag einen Sieg zu Hause gegen Ulm und bist aufgestiegen. Da sieht die Welt auf einmal schon wieder ganz, ganz anders aus. Und wir haben ja auch noch das Glück, also wir HSVer, dass wir mit ganz viel Glück vielleicht sogar nur noch einen Punkt brauchen, weil Elversberg spielt am Samstag schon um 13 Uhr, Paderborn spielt gegen Magdeburg und Fortuna Düsseldorf spielt zu Hause gegen Köln, alles Samstag 13 Uhr. Das wird also für uns eine Schicksalskonferenz, weil der HSV erst am Samstag um 20.30 Uhr spielt. Also dieser Aufstiegskampf, so nervenzehrend der auch ist, ich würde es gerne einfach als neutraler Zuschauer betrachten können, weil das ist ja jede Woche wirklich einfach nur ein absolutes Highlight.
Ja, absolut. Also ich meine, jetzt für euch vor allen Dingen zu Hause, ne, in Samstagabend 20:30, das schmeckt schon. Und ich glaube,
besser geht's eigentlich nicht.
Genau. Es gibt's irgendwie eine Konstellation, in der ihr noch nicht aufsteigen könnt, wenn ihr gewinnt?
Nee.
Eigentlich nicht.
Wir haben 4 Punkte Vorsprung auf alle, die hinter uns sind, abgesehen von Köln. Wenn wir gewinnen, sind wir aufgestiegen.
Ja, also ganz ehrlich, da kann sich Ulm warm anziehen.
Der liegt auf 11-Meter-Punkt und der Torwart ist noch beim Aufwärmen. Also jetzt ist aber auch wirklich mal finito, Alter. Das ist Ulm 17. Ja, die versuchen auch alles, aber die können jetzt auch mal einen Spieltag nicht versuchen. Ich hoffe einfach nur, dass Münster am Freitag schon gegen die Hertha gewinnt. Das wäre nämlich richtig geil, weil aktuell Münster 3 Punkte vor Ulm. Ein bisschen schlechteres Torverhältnis könnten sie noch ausbauen, weil wenn du weißt, du gehst in den vorletzten Spieltag und hast 6 Punkte Rückstand und musst auswärts beim HSV gewinnen, das ist auch für die Ulmer nicht unbedingt angenehm und gleichzeitig sogar aber besser für den HSV, weil du weißt, Ulm wird auf jeden Fall was machen müssen. Die haben jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, wir wollen hier irgendwie einen Punkt holen mit Glück. Ulm muss dann wirklich gewinnen und das würde dem HSV am Ende ja sogar in die Karten spielen, dass Ulm auf jeden Fall das ganze Spiel versuchen wird, ein Tor zu erzielen und sich nicht einfach nur hinten den Bus parken und der HSV irgendwann nervös wird. Da wird es genug Möglichkeiten geben, Tore zu erzielen und das ist dieses Jahr nicht das Problem vom HSV.
Ja, also es kommt so ein bisschen darauf an, wie die Ulmer das angehen. Es kann natürlich auch sein, dass sie sagen, komm, wir stellen uns hinten rein, sind defensiv und fahren den einen Konter oder setzen den einen Standard. 0-1, ne? Es kann aber auch sein, dass sie sagen, komm, wir nehmen unser Glück in die Hand und versuchen irgendwie den HSV defensiv zu ärgern, selber aktiv zu sein und dann gewinnt dieses Ding 4-0. Also dann kontert ihr die 3-4-mal aus und dann ist Feierabend.
Wenn Münster wirklich gewinnt, dann braucht Ulm einen Sieg. Ansonsten sind sie im Volkspark am Samstag abgestiegen. Das heißt, wir haben da wirklich einiges an Potenzial, das noch für den HSV laufen könnte. Und wir vielleicht sogar am Ende wirklich nur einen Punkt brauchen. Also ich wünsche mir natürlich, dass es einfach zur Halbzeit 3-0 steht und die ganzen Zuschauer schon einfach nur noch Fangesänge gemeinsam durchs komplette Stadion rufen. Ich möchte das genau so. Ich möchte nicht bis zur 90. Minute zittern müssen. Ich möchte das relativ schnell, dass da der Ofen aus ist. Ich sag's ganz ehrlich, weil der Ofen, der wird bei mir relativ schnell an sein, Lukas. Das kann ich dir mal sagen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Aufstieg erlebt, aus Gründen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Titel des HSV erlebt. Und das ist das, was dem am nächsten kommt, ein Aufstieg in den Profibereich. Und ich werde das versuchen, sehr zu genießen. Und da wird natürlich auch das ein oder andere Hopfengetränk fließen.
Ja, sag mal, das eine oder andere Hopfengetränk, das ist doch bestimmt jetzt auch am Wochenende geflossen. Du warst unterwegs, oder? Erzähl doch mal.
Ja, ich war unterwegs, das ist absolut richtig, es war eine Überraschung, ich wusste davon nichts, ich wusste, dass es jetzt irgendwann in den nächsten Wochen passiert, dadurch, dass ich ja bald heirate, da wissen ja alle, da gibt's sowas wie einen Junggesellenabschied, ich habe aber gesagt, ich will da nicht einfach nur irgendwie feiern und saufen, ich hätte eigentlich Bock auf so einen Fußballtrip, wie wir das schon mal gemacht haben, du warst ja auch eingeladen, allerdings ja verhindert. Da kommen wir später noch zu. Und so sind wir zu viert losgefahren. Ich wusste erst nicht, wohin es geht, aber hatte dann relativ schnell schon die richtige Fährte, dass ich wusste, wir fahren Richtung Nordrhein-Westfalen. Es war zwar noch Niedersachsen, wir sind zuerst nach Osnabrück gefahren am Freitag. Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, ich muss häufiger auswärts fahren. Oder gar nicht mal mit dem HSV, weil da kriegst du eigentlich nie Tickets, weil die immer alles sofort ausverkaufen. Generell, ich muss einfach mehr in traditionsreiche Stadien zu Vereinen dieser Republik, weil ein Freitagabendspiel bei Top-Sonnenschein an der Bremer Brücke in Osnabrück, ich sage Zucker. Euch, wenn ihr Fußballfans seid, dann wird das Minimum eine Top-10-Fußballerfahrung für euch sein. Dieses Flutlicht, diese alten Flutlichtmasten, das Stadion mitten in der Stadt, also eine Straße weiter, da sind einfach Wohnhäuser, die gehen aus ihrer Tür raus und sind vorm Fanshop des Stadions. Mhm. Die Bratwurst war vorzüglich, das Bier war toll und wir saßen mit perfektem Blick auf die Fans vom VfL und dann gewinnen die auch noch 2-0, machen ziemlich sicher noch den Klassenerhalt in der dritten Liga klar. Das war ganz toll. Das war wirklich einfach Osnabrück, Bremer Brücke, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, guckt euch das an. Das ist wirklich, habe ich dann auch gemerkt, direkt die Parallele oder den Vergleich mit dem Spiel Samstagabend in Groningen. Da sind wir dann am Samstag hingefahren, nachdem wir vorher in Osnabrück natürlich schon nochmal das ein oder andere kalte Getränk eingenommen haben. Wir haben es erst vernommen, dass es das da gibt und dann haben wir es auch eingenommen.
Ja.
Und in Groningen, das muss ich wirklich sagen, da hatte ich mir mehr erhofft, was so Stimmung angeht, weil das war ein bisschen mehr so Familienentertainment. Also da war irgendwie, die hatten natürlich auch Ultras und wir hatten sogar das Glück mit richtiger Choreo und alles, weil an dem Tag, jetzt am Samstag vor 10 Jahren, haben sie das Pokalfinale gewonnen. Das heißt, da wurden ein paar Spieler geehrt, eigentlich ein richtig guter Anlass, auch für eine schöne Choreo, die war auch schön, aber so von der Stimmung, also wir saßen natürlich auch weiter weg von den Ultras, aber trotzdem, also bei Osnabrück, die haben da wirklich 90 Minuten lang den Laden auseinandergenommen und das war so ein bisschen behäbiger, obwohl die Fans allen Anlass gehabt hätten, richtig zu eskalieren, weil das Spiel ging insgesamt 6-1 aus und da sind ein paar richtige Traumtore gefallen. Also das war fußballerisch ansehnlicher als Osnabrück gegen Viktoria Köln, das war wirklich, boah. Das war harte Kost. Also da gab es wirklich gar keine Torszenen. Und bei Groningen, da hast du richtig gemerkt, die haben ein paar richtig gute Kicker in den Reihen, die wollen Fußball spielen. Generell ja auch in der ersten niederländischen Liga. Deutlich technischerer Fußball, wahrscheinlich auch als in der zweiten Bundesliga. Mhm. Und da war richtig Qualität auf dem Platz. Das hast du richtig gemerkt. Die hatten Bock zu zocken. Das sah richtig gut aus. Und der Rasen, ja, das wollte ich nochmal nachgucken, ob das Kunstrasen war oder so ein Kunstrasengemisch. Ohne Witz, das sah aus wie ein Teppich. Das war, glaube ich, der beste Fußballrasen, den ich in meinem Leben im Stadion je gesehen habe. Das war unfassbar. Aber gut, die ganzen Vereine der Welt, die holen ja ihren Rasen auch aus Holland. Das wäre natürlich, oder aus den Niederlanden, das wäre natürlich auch blöd, wenn die in den eigenen Stadien dann keinen geilen Rasen hätten. Das wäre wirklich komisch.
Ein Grandplatz.
Ja, wir spielen mal, hier auf Asche.
Sag mal, das Wichtigste hast du ja noch gar nicht erwähnt. Was war denn der Stadionsnack in Groningen?
Oh ja, das ist natürlich im Volkspark gibt es keine Pommes. Das hast du schon mal schmerzhaft festgestellt. Es gibt nur in dem Rundlauf draußen Osttribüne, nee, Westtribüne, da gibt es, glaube ich, irgendwo eine Pommesbude. Aber innerhalb des Stadions kriegst du keine Pommes. Und natürlich bekommst du in den Niederlanden im Stadion eine Pommes. Und lecker, lecker Frikandel.
Alter.
Gab's auch noch.
Komplett geil.
Junge. Das ist ein komplett absoluter heftiger Stadion-Snack. Ich sage es euch. Frikandel mit Pommes im Stadion ja, oder aber auch literweise Mayo, sage ich euch.
Fühle ich
ganz
richtig.
Toll.
Fühle ich wirklich
das richtig. Das war richtig, ey. Richtig gut. Und dann noch natürlich, ich habe mir auch noch ein bisschen was, ich habe mir noch einen kleinen Pullover geholt als Andenken, diese Reise, einen kleinen Röningen-Sweater und ja, insgesamt einfach so Fußballtrips, ich mag das richtig gerne. Das letzte Mal war es, glaube ich, vor 2,5 Jahren, da waren wir in Gladbach, Leverkusen und auf dem Rückweg schön noch VfL Oldenburg gegen Waldhof Mannheim, dritte Liga. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich mache das viel zu selten, weil auch jetzt wieder diese Stadien einfach zu sehen, die anderen Stadien zu sehen, einfach mal komplett andere Konstruktion, komplett andere Infrastruktur. In Groningen, da haben die einfach im Stadion ist ein Restaurant, das hat nichts mit dem Verein zu tun. Das ist einfach ein gutes asiatisches Restaurant. Da ist da ein Kino drin, dann sind da Büros drin und alles in diesem Stadionkomplex. Das ist einfach mal schön. Einfach mal schön, auch was anderes zu sehen. Und ich nehme mir jetzt mal wieder vor, und ich werde es nicht einhalten, aber ich möchte das häufiger machen, einfach mal random Regionalliga, dritte Liga, zweite Liga, irgendwo, wo man gerade gucken kann, einfach mal dahin zu fahren und ein schönes Fußballspiel sich anzugucken.
Ja, und gerade im Stadion einfach, ne, dabei zu sein. Das Wetter war ja auch herrlich, zumindest in Osnabrück hattet ihr doch richtig, richtig tolles Wetter. Ich weiß gar nicht, wie es dann in den Niederlanden war. Das macht einfach richtig Laune, und du bist jetzt in den meisten Ligen, ja, doch eigentlich in allen Ligen irgendwie so in der Crunch-Time, in der Phase der Saison, wo es auch Bock macht, weil du weißt, es geht höchstwahrscheinlich um irgendwas, ob es jetzt unten oder oben in der Tabelle ist. Wenn du nicht gerade ein Spiel von zwei Mannschaften aus dem Niemandsland der Tabelle anschaust, und selbst das kann ja dann noch lustig werden, weil sich nochmal Spieler ins Schaufenster spielen wollen. Also einfach auch eine coole Phase in der Saison, finde ich.
Ja, und auch alles völlig unabhängig davon, ob was für eine Phase und wie spannend das ist, Stadion, Fußball, das ist einfach, also es ist einfach toll. Es ist wirklich einfach toll. Ich kann niemanden verstehen, der das mal erlebt hat, weil es gibt ja auch einige Leute, die dem Fußball so komplett abgeneigt sind und einfach sagen, nee, dafür kann ich mich nicht begeistern. Ich würde fast zu 99% sagen, dass die Leute noch nie das richtige Fußballspiel in der richtigen Atmosphäre gesehen haben, weil dass du dich davon nicht anstecken lässt, wenn 20.000 Leute einheitlich ein Verein anfeuern und leidenschaftlich dabei sind. Also mich zündet das jedes Mal komplett an. Ich finde das einfach richtig geil. Also ich singe dann auch natürlich mit, auch wenn das jetzt vielleicht nicht mein Verein ist und andere sagen dann, ja, aber wie kannst du denn ein richtiger Fan sein von dem und dem Verein? Ich lasse mich da ehrlich gesagt, wenn ich einigermaßen neutral bin im Stadion, ich lasse mich davon komplett mitreißen und habe dann einfach auch Bock und möchte am liebsten mich in die Kurve stellen, aber auch nur so lange, bis mir die Beine wehtun und ich schnell eine Bratwurst möchte, dann möchte ich wieder auf meinem festen Sitzplatz. Aber diese Stimmung und diese Atmosphäre, da merke ich einfach wieder, wie geil Fußball einfach ist. Also wirklich. Und die Überlegung, das ist dritte Liga und das Stadion ist ausverkauft, das ist voll und da sind ich weiß gar nicht, wie viele Stehplätze, aber da sind irgendwie mehrere tausend Leute, die diesen Verein in der dritten Liga trotzdem komplett supporten. Und dann guckst du dir irgendwie andere europäischen Ligen an, wo die in der ersten Liga nicht ausverkaufen. Oder das auch selbst in Deutschland. Und das finde ich einfach geil. Also so Traditionsvereine, da haben wir in der dritten und zweiten Liga unfassbar viele von. Das ist einfach, da geht mir das Herz auf, Lukas. Ich sag's so, wie es ist.
Ja, bin ich doch bei dir. Und ich meine, wenn du dir mal reinziehst, wie Duisburg bei Mönchengladbach 2 aufgestiegen ist mit, ich glaube, 30.000, ich weiß es gar nicht genau, 25.000 Auswärtsfans.
Viele, viele Menschen.
Im Borussia-Park, ja. Also das war schon auch komplett irre. Finde ich eine schöne Überleitung zu den Bayern und der ersten Liga, denn die sind ja nicht im Stadion mit ihren Fans feiernd bei gutem Wetter Meister
schön
geworden,
auf der Couch.
Sondern einfach auf der Couch. Und gleichzeitig muss ich irgendwie sagen, weiß ich nicht. Es ist mir fast durchgegangen dieses Wochenende. Also in der Bundesliga gab es natürlich auch irgendwie nochmal die eine oder andere coole Partie. Vor allen Dingen cool, wenn man sich die geschossenen Tore anschaut. Leipzig gegen die Bayern 3-3, Gladbach gegen Hoffenheim 4-4, Union gegen Bremen 2-2, die Dortmunder schießen 4 Dinger gegen Wolfsburg, Freiburg 2-2 gegen Leverkusen, 4 Tore fallen in Augsburg. Also es war ein torreiches Wochenende. Es hat richtig Spaß gemacht. Und das mit den Bayern ist mir fast durchgerutscht.
Das ist bei mir fast auch durchgegangen. Ich habe irgendwann Sonntagabend, nachdem wir dann irgendwann zu Hause waren, also wir waren schon vorher zu Hause, aber habe irgendwie mein Handy nicht so regelmäßig gecheckt. Und dann sehe ich auf einmal irgendwie so einen jubelnden Harry Kane und habe gedacht, so, was freut er sich denn jetzt, bis ich dann gecheckt habe? Ja, Leverkusen hat das Ding noch zwar noch unentschieden gespielt, aber der Sieg hätte halt wurde gebraucht, damit sie noch eingreifen können ins Meisterschaftsrennen. Und dann habe ich erst realisiert, dass die ja tatsächlich jetzt einfach Meister sind, weil ja, es war zu erwarten die letzten Wochen. Die Bayern haben ganz schön gestrauchelt, ganz schön Punkte gelassen, aber genauso eben auch Leverkusen. Und jetzt sind die so ein bisschen so langweilig auf der Couch Meister geworden. Ja, Harry Kane, sei es gegönnt, das ist ein unfassbarer Spieler, dass der jetzt endlich mal seinen ersten richtigen Titel holt. Ich glaube, in Tottenham hat er wirklich noch nie irgendwas geholt. Also nicht mal irgendwie so ein Golf Cup oder was, keine Ahnung, aber jetzt wirklich mal einen wichtigen Titel gewonnen. Die Bundesliga ist, würde ich sagen, ja, ist eine sehr kompetitive Liga, das ist keine Kirmes-Liga, auch wenn viele immer sagen, wir sind hier die Farming League für die Premier League, sehe ich einfach nicht. Die Bundesliga ist einfach eine attraktive Liga, schon immer gewesen und wird sie immer bleiben, hoffentlich, spätestens wenn Köln und der HSV jetzt nochmal hochgehen, dann wird sie nochmal attraktiver und ja, da war noch mal richtig was los. Das ist ja ganz oft so an den letzten Spieltagen. Mhm. Die Teams, die noch müssen, die knallen dann auch mal so ein Team, was gar nicht mehr muss, knallen das immer noch mal ganz gut weg. Das sieht man bei Dortmund-Wolfsburg. Wolfsburg auch direkt reagiert, Hasenhüttl vor die Tür gesetzt. Finde ich persönlich schade. Ich halte eigentlich viel von Hasenhüttl, aber Wolfsburg kommt einfach irgendwie nicht so richtig auf dem aufsteigenden Ast und dümpeln ja jetzt schon ein paar Jahre irgendwie ab fern der internationalen Ränge in der Liga rum. Mal gucken, ob die sich nochmal wieder fangen. Richtig spannend wird es auch nochmal unten. Kiel durch den Auswärtssieg in Augsburg nochmal richtig rangerückt. Heidenheim am Freitag nicht über einen Punkt in Bochum hinausgekommen. Und ja, Bochum muss man sagen, das wird jetzt ein ganz weiter Weg zur Relegation, weil Kiel und Heidenheim eben mit 3 bzw. 4 Punkten davor sind. Ja, und dann gibt's halt irgendwie so ein Niemandsland in der Liga und dann ist natürlich nochmal das heiße Rennen um die europäischen Geschäfte, weil Dortmund weiter punktet, Freiburg holt auch einen Punkt, Leipzig holt einen Punkt, Mainz holt auch einen Punkt, also ist alles so ein bisschen auf der Stelle getreten, auch die Bremer unentschieden, Wolfsburg, Gladbach unentschieden und eigentlich nicht viel passiert, was die Konstellation angeht und dementsprechend konnte Dortmund das ein bisschen für sich nutzen. Und ich glaube, wir hatten es letzte Woche schon gesagt, mittlerweile glaube ich gehe ich fest davon aus, dass die auch noch in die Champions League kommen.
Ja, hatten wir irgendwie unisono gesagt, dass das nach hinten raus doch nochmal funktionieren kann, weil die einfach auch eine sehr gute Form zeigen, weil die ihre, ich glaube, 2,5-3 Tore pro Spiel im Schnitt schießen jetzt in den letzten 6-7 Wochen. Nur die Bayern sind erfolgreicher in der Box und schießen mehr Tore. Also das ist die absolut richtige Richtung. Ich würde es mir für den deutschen Fußball wünschen, dass Dortmund in der Champions League vertreten sein wird nach der Saison. Aber ja, die erste Entscheidung, wer jetzt Meister wird, die ist gefallen. Der erste Absteiger steht zwar noch nicht ganz fest, aber Bochum ist so gut wie weg. Die haben jetzt nochmal eine lebensverlängernde Maßnahme bekommen mit dem letzten Spieltag. Aber das kannst du getrost knicken, wenn du mich fragst. Der Rest wird sich zeigen. Aber es ist Ich glaube, die Tabelle sortiert sich ungefähr so oder so ähnlich ein. Wenn Kiel das noch schafft, auf die Relegation oder auf den Relegationsplatz zu kommen, wäre das für mich schon ein kleines Wunder, muss ich sagen.
Ja, dafür sind die letzten beiden Partien, glaube ich, zu knackig. Also Freiburg will noch in die Champions League vielleicht sogar oder auf jeden Fall ins europäische Geschäft, Dortmund genauso. Und das sind die beiden letzten Gegner von Kiel. Boah, ja, das sind ganz weiter Weg, das noch zu schaffen. Und ich glaube, Heidenheim hat es deutlich leichter, zumindest in einer Partie. Ich schaue gerade noch mal rein. Union und Bremen. Letzten Spieltag zu Hause gegen Bremen. Ich glaube, da geht ein bisschen mehr für die Heidenheimer, da noch irgendwie 1-2 Pünktchen einzusammeln und sich da dann zu sichern. Lukas, du schreibst mir gerade parallel, dass du runter musst. Ich würde sagen, ich mache hier die Folge einfach zu Ende und mache nochmal einen kleinen Ausblick, wie das so über den Sommer hinaus weitergehen soll. Dann kümmer du dich doch mal um die wichtigen Sachen und ich rap das hier einmal ab und dann war das hier erstmal die Folge inhaltlich, fußballerisch die Folge 73 der Couch Capitanos. Du kannst dich schon mal verabschieden. Und ich leite das hier so ein bisschen über, was uns so die nächsten Wochen und Monate erwartet.
So machen wir das. Wir hören uns höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder. Ich gehe einmal zum Nachwuchs und verabschiede mich an der Stelle schon mal. Es war mir wieder ein Fest, schön von deinem Trip gehört zu haben. Gut, dass wir uns ein bisschen auskotzen konnten. Oder ich mich, du hast dich gefreut. Bis nächste Woche, lieber Lutz.
Bis nächste Woche. Und ich mache hier einfach so weiter, als wäre nichts gewesen. Ja, Lukas hat es gerade schon gesagt, es gab nämlich Nachwuchs und dementsprechend wird sich Lukas Leben so ein bisschen umsortieren. Und für uns, die wir ja hier bei den Couch Capitanos immer versuchen, das möglich auch zeitnah und das Fußballgeschäft zeitlich auch dementsprechend aktuell einzufangen, wird das vielleicht zukünftig ein bisschen schwieriger, weil es einfach nicht so einfach ist zu planen, weil eigentlich nur zwei Aufnahmetermine da sind und das ist Sonntagabend und Montagabend. Ja, mit einem kleinen Kind als Nachwuchs ist das nicht immer so einfach zu planen und sicher zu sein, dass die Aufnahme auch klappt. Und deswegen wollen wir diese Saison jetzt noch durchziehen, so bestmöglich, wie es geht. Es sind ja nicht mehr so viele Spieltage und wollen dann eine kleine Pause einlegen und über den Sommer hinaus nochmal ein bisschen überlegen, was es eigentlich noch für Konzepte gibt, auf die wir Bock haben, weil dass wir Bock haben, uns über Fußball zu unterhalten, das steht außer Frage. Da haben wir total Bock drauf. Wahrscheinlich aber ein bisschen in wandelter Form, sodass wir die Möglichkeit bekommen, Folgen vorzuproduzieren, dass wir vielleicht andere Themen, die wir hier in den Folgen ab und zu auch besprechen, dass wir da tiefer reingehen können und wirklich vielleicht dann ein Thema, wie zum Beispiel, das, was mir gerade einfällt, als wir über die neuen TV-Gelder oder auch den Kredit und die Investoren, die Bundesliga reinnehmen wollte, als wir da länger drüber gesprochen haben, das dann wirklich vielleicht auch mal ein bisschen besser vorbereiten zu können und da eine Folge lang halbe Stunde bis Stunde, so wie wir es jetzt auch machen, darüber zu sprechen und am Rande ein bisschen aktuellere Themen einfließen zu lassen, aber darauf nicht den Fokus zu haben. Das ist so bisher unsere Idee. Wir werden das nochmal ein bisschen vertiefen und schauen, wie wir das genau dann machen. Wir haben auf jeden Fall Bock, weiterzumachen. Aber ja, mit Nachwuchs ist eben so eine zeitkritische Aufnahme dann immer ein bisschen schwierig zu planen. Ich habe alle Zeit der Welt. Also wenn ihr irgendwie jemand hier blamen wollt für das Ganze, dann natürlich Lukas, eindeutig, ich habe damit nichts zu tun, ich stehe immer zur Verfügung, ich tue alles. Nee, Spaß beiseite, wir haben auf jeden Fall, wie jetzt schon, glaube ich, dreimal gesagt, wir haben Bock weiterzumachen, alles andere erfahrt ihr hier, wir hören uns erstmal nächste Woche wieder bei einer normalen Folge Couch Capitanos. Die Saison geht in die Crunch-Time, die Couch Capitanos gehen auch in die Crunch-Time und wir entlassen euch erstmal für diese Woche und hören uns nächste Woche. Adieu. Tschüssi.